hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
In der heutigen Ausgabe des Westendradios geht es um Theater in seinen verschiedenen Formen. Alexander Hauer ist gelernter Schauspieler und künstlerischer Leiter von Opus 100, ein Kulturunternehmen, das seinen Sitz im Volkshaus hat und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm präsentiert. Als einer der beiden Interviewgäste kann Alexander Hauer aber auch einiges zum Theaterprogramm der Wilden Bühne erzählen. Auch diese ist im Volkshaus in der Hans-Böckler-Straße 9 in Bremen-Walle angesiedelt. Zwei sehr unterschiedliche Konzepte, die sich sehr gut ergänzen. Eine andere Form von Theater ist das Jugendtheaterprojekt BEST. Gegründet wurde Bremens erstes schulübergreifendes Theater von Karl-Heinz Wenzel, der sich selbst mehr als Theatermacher denn als Theaterpädagogen bezeichnet. Warum, das wird er Ihnen im zweiten Teil dieser Sendung selbst erzählen. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Windy Jakob, der sich hier aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend ganz herzlich begrüßt. As a driving wind circling around your iron will, see, tell me what you feel, keeps you turning when you're standing still. You try to run trouble when follow the drum, keep in line with everyone. As a light of day, falling down across your last highway. To come so far to finally close the gate. You lost your tongue and fall from the pendulum. Your heart is a drum, keep in time with everyone. Let it go. Oh.
Ich darf nun meinen ersten Gesprächspartner begrüßen, meinen Gesprächsgast. Das ist der Alexander Hauer, gelernter Schauspieler und künstlerischer Leiter von Open 100.
Opus 100.
Gut, okay, dann korrigiere ich das. Opus 100. Ja, erstmal schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr herzlich willkommen.
Ja, ihr seid ja ein tolles Haus. Also, wir können das mal beschreiben. Erstmal habt ihr eine gute Einbindung. Ihr habt hier die Straßenbahn vor der Tür, Hans-Böckler-Straße Nummer 9.
Genau, und die Straßenbahnlinie Nummer 2 hält hier, Straßenbahnhaltestelle Leutstraße, also ist perfekt.
Und wir sind jetzt hier auf so einer Galerie, beschreibt das mal vielleicht ein bisschen?
Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Haus zu nutzen, was vor 5 Jahren mal fürs Theatrium umgebaut wurde. Und das ist eine Kleinkunstbühne für professionelles Theater, für Kabarett, für Konzerte, für Tanz, für wirklich kleine, feine Schmuckstücke. Und dazu gehört auch die Galerie. Man kann hier schön loungen, wie man heutzutage sagt, sich vorbereiten auf das Stück, einstimmen lassen und dann wirklich unmittelbar in ganz engem Kontakt zu dem Künstler den Abend genießen.
Mhm. Wie viele Leute passen hier rein?
90.
Mhm. Das ist eine gute Zahl, ne? Das
ist eine super Zahl und ich sage jetzt mal, unter uns mit 40 Leuten fühlt sich es auch schon gut an.
Mhm. Ja, hier war ja früher mal das Amt für soziale Dienste drin, ne?
Ja, das gibt es im Nachbareingang immer noch. Und das ist ein Riesengebäude und auch die Tradition dieses Volkshaus, was 1926, glaube ich, gebaut wurde, ist eine sehr schöne. Also das ist auch wirklich im Zentrum von Walle oder vielleicht jetzt wieder ins Zentrum von Walle rückt als Kulturstätte, als Ort, in dem man sich als Kulturinteressierter, aber auch als Kulturschaffender trifft und gerne trifft.
Mhm. Nun war früher ja auch mal ein Theater hier drin, das Theaterlabor Bremen, ne?
Genau, das war bis vor 1,5 Jahren hier drin, genau. Mhm. Das war ja eine Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahme für ausgebildete professionelle Schauspieler, die aus ganz Deutschland hier nach Bremen gekommen sind, um auch ein bisschen an sich wieder zu arbeiten, aber vor allem eben auch sich wieder zu zeigen, sich in Bremen zu zeigen und von Bremen aus wieder nach Deutschland zurückzukehren, gestärkt in ihrer Art und Weise, wie sie sich präsentieren wollen, ganzheitlich. Nicht nur, um wieder in ein Festengagement einzusteigen, sondern vielleicht auch eigene Ideen zu verwirklichen. Und dafür haben wir uns gegenseitig Kraft gegeben.
Mhm. Und wie hast du das jetzt entdeckt hier?
Wir sind hier, weil wir sehr fleißig waren, sage ich mal, jetzt über die Kulturbehörde hier reingekommen. Wir dürfen das hier nutzen, zusammen mit der Wilden Bühne, also Opus 100 und Wilde Bühne, sind hier jetzt als Institutionen eingesetzt, um dieses Volkshaus wieder zu beleben.
Mhm.
Also in der Verbindung, also was mich als Künstler interessiert, ist diese interdisziplinäre Geschichte zwischen Schauspiel, Tanz, Musik und wo erhöht es sich gegenseitig. Das ist mein Ansinnen als Künstler.
Ja, mittlerweile gibt es ja viel Theater im Bremer Westen. Es gibt einmal die Speicherbühne, vielleicht auch bekannt, dann das Hafenrevue-Theater, dann gibt es natürlich das Westend-Theater, das ist eine Sparte vom Westend selber und das GOP. Aber also der Bremer Westen ist schon gut ausgestattet jetzt mit vielen Angeboten.
Ja, aber ich glaube zum Beispiel, es kann nicht genug geben. Es gibt ja auch den Brodelpott mittlerweile und ich glaube, dass wir uns gut ergänzen. Jeder, die ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind ja auch in ihrer Art ganz anders. Und je vielfältiger wir uns aufstellen hier im Bremer Westen, desto besser finde ich es für die Bevölkerung. Die Ansprüche sind ja auch ganz unterschiedlich. Wir wollen hier wirklich kleine, feine, professionelle Schmuckstücke sozusagen präsentieren. Aber auch vor allem das, was Kultur am meisten kann, sich Leute treffen lassen.
Mhm. Das kann man hier wunderbar, wie gesagt, ich bin ganz begeistert, also eine schöne Galerie, kann man sich gut aufhalten vor den Aufführungen. Und ihr macht ja nicht nur Theater, das Opus 100, sondern ihr habt ja noch andere Formen vor.
Ja genau, also wir starten hier aus dem Volkshaus unsere großen Projekte in Bremen und Niedersachsen. Das geht eben von ganzen Stadtteilprojekten, Stadtteilopern, Tanztheater inklusive generationsübergreifende Tanztheaterprojekte, immer in Verbindung mit einem professionellen Klangkörper. Aktuell sind wir gerade in Hildesheim mit der NDR Radiophilharmonie zusammen. Das heißt, über 130 Menschen, so ist ja auch unser Name entstanden, Opus 100 von Werk, von Musik. Und es dürfen immer große Gruppen sein. Es müssen jetzt nicht nur 100 sein, es können noch mehr sein. Es müssen auch nicht unbedingt 100 sein. Aber das Entscheidende ist eben, dass wir einen Anlass schaffen und am Ende ein Kunstwerk steht und wir damit, was ich am wichtigsten finde, berühren.
Ja, und wir wollen es gleich vom Musik berühren lassen. Du hast gerade das Stichwort Musik genannt. Wir machen ein bisschen Musik für die Hörerschaft jetzt draußen. Da wird es jetzt etwas zu hören geben. Und wir werden gleich einen weiteren Gesprächsblock nochmal haben.
Love is Romeo and Juliet. Love is whatever you do with it. Love between a man and a man, a woman and a woman. Love is doing what you should or doing what you shouldn't or otherwise wouldn't. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love is a church that doesn't hate, a law that doesn't discriminate. Love is a slave, love is a master. Love before sex and love after. Love is a curious thing. Love is the most beautiful word that you ever heard. A faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. That's what love is. Love is.
Sie hören hier nach wie vor das Westernradio und wir haben jetzt schon einiges zum Projekt Opus 100 gehört von Alexander Hauer, mein Gesprächsgast hier. Wir sitzen auch hier im Theater, im Volkshaus. Die Wilde Bühne, du sagst, das ist eine gute Ergänzung. Was macht die Wilde Bühne eigentlich?
Ja, die Wilde Bühne besteht im Kern aus 14 Leuten. Das sind ehemalige drogenabhängige Menschen, die sich hier zusammengefunden haben und die auf ihre Art und Weise wunderbar erzählen können. Sie sind ja wirklich authentisch in dem, was sie tun, weil sie eben das erlebt haben und das aber auch verarbeitet haben und das eben darüber weitergeben. Daraus in Stücke entwickeln, und es geht jetzt nicht nur um Drogen, ehemalige Drogenabhängige, sondern eben auch, was damit zu tun hat mit Gewalt. Und Jana Köckeritz und Michaela könnten darüber jetzt natürlich noch viel genauer erzählen. Aber wie gesagt, dieses Präventionstheater, was sie tun, schafft Anlässe, um dann genau in diese Thematik einzusteigen. Und niemand besser kann darüber erzählen als die Leute, die das selber spielen.
Mhm. Das heißt, die Stücke sind dann auch unterschiedlich, auch das Publikum ist ein bisschen anders.
Genau, also wir decken sozusagen wirklich komplett unterschiedliche Sachen ab und darüber ergänzen wir uns wunderbar.
Mhm. Und bist du da auch mit dran beteiligt oder bist du nur für Opus 100 zuständig?
Ich bin wirklich nur für Opus 100 zuständig mit meiner Kollegin Corinna Bruggeier. Im Kern sind Opus 100 erstmal zwei Menschen, Corinna und ich. Und im Kern ist die Wilde Bühne Jana und Michaela mit ihrem Ensemble.
Mhm. Spielst du selber auch noch? Du bist ja ein gelernter Schauspieler. Wo kommst du jetzt eigentlich her? Du kommst ja nicht aus Bremen.
Nein, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, am Chiemsee, also zwischen München und Salzburg. Und bin jetzt mittlerweile seit 15 Jahren in Bremen und eben auch über das Engagement nach Bremen gekommen. Ans Bremer Theater, dort speziell ans Kinder- und Jugendtheater. Und dann hier hängen geblieben und es gibt nach wie vor keinen Grund wegzugehen.
Mhm. Aber spielst du selber auch noch irgendwie oder kommt das
dadurch
zu kurz?
Dass ich im Moment kommt es total zu kurz und das Kribbeln unter den Fingernägeln wird immer schlimmer und wir planen oder ich plane jetzt konkret auch im Herbst wieder selber zu spielen, aber und da kommen wir jetzt zu dem Gastspielbetrieb, den wir jetzt etablieren. Am 20. März werde ich zum ersten Mal wieder, wenn das Tanzkollektiv hier ihre Solostücke zeigt, als Gast auftreten. Da freue ich mich riesig drauf und da freue ich mich auch, wenn viele Leute kommen.
Und was wird das genau sein?
Magali Sander Fett, die eben ihr Solo zeigt, und Tom Bünger. Wir waren früher mal eine kleine freie Gruppe. Wir hatten uns Playmobil genannt und da gibt es ein Stück und da wollen wir wieder was, wir wollen das sozusagen reloaden. Und ein kleiner Vorgeschmack, ein kleiner Ausschnitt wird am 20. März gezeigt.
Aber es hat nichts mit Digitalität zu tun.
Gar nichts, nein. Im Gegenteil, es ist vollkommen analog. Es wird getanzt, es wird gesprochen, es wird nichts verstärkt. Es gibt allerdings ein paar Videoprojektionen dazu von Till Botterbeck, der eben auch zu diesem Team gehört.
Mhm. Wer stellt denn generell das Programm zusammen? Du als künstlerischer Leiter?
Genau, aber mit meiner Kollegin Corinna Bruckeier, die ja von der Musik kommt, die ist gelernte Hornistin. Das heißt, auch da ergänzen wir uns wir stellen im Moment das Projekt zusammen und den Gastspielplan und sprechen unsere Leute an. Die Wilde Bühne gibt ihren Teil dazu und auch da gucken wir, dass wir eine gute Mischung erwischen.
Mhm. Macht ihr auch manchmal so eine gemeinsame Veranstaltung, beiden Bühnen zusammen?
Wir hatten bisher erst einmal eine Auftaktveranstaltung, als wir vor 2 Jahren zusammen hier reingezogen sind und das Haus übernehmen durften. Ansonsten sind wir so erstmal mit uns beschäftigt, dass wir das noch nicht geschafft haben. Aber wir merken, dass es sowohl vom Beirat Walle als auch überhaupt in der Stadt und auch unser eigenes Interesse immer mehr wächst, also da mal was zu machen.
Wer jetzt Interesse hat, soll er hier anrufen, wer vorbestellen möchte.
Ja, genau.
Eine Homepage also sicherlich auch.
Es gibt mittlerweile die Homepage, also www.volkshaus-bremen.de und dann gibt es die Telefonnummer 0421 69 69 7736 oder info@opus100.com. Da bekommt man Karten und da weitere Informationen, auch wenn man in Zukunft über die weiteren Pläne informiert werden möchte.
Genau, Karten vorbestellen wäre vielleicht nicht schlecht, weil am kommenden Samstag ist das, da gibt es hier auch ein Kabarett.
Genau. Damit eröffnen wir jetzt unsere Spielsaison. Es gibt am Samstag den Kabarettabend, am Sonntag haben wir dann auch gleich ein Konzert mit Alexander Seemann und Joachim Palem. Das Stück heißt Essentia, Musik, die das Herz öffnet und die Seele berührt. Mhm. Also das heißt, an diesem Wochenende zeigen wir schon gleich 2 komplett verschiedene Sachen und so soll es auch weitergehen.
Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich erstmal. Gleich komme ich ja zum zweiten Interviewgast und da sagen wir mal, ihr kennt euch beide. Du kennst den Karl-Heinz Wenzel.
Ja, ich freue mich, dass Karl-Heinz Wenzel dann gleich in der Sendung mit auch auftaucht. Und ganz, ganz liebe Grüße von mir, lieber Karl-Heinz. Als ich nach Bremen gekommen bin, ich habe das vorher erzählt, 2000, haben wir uns auch gleich schon bald kennengelernt und ich freue mich, was ich über dich alles so gelernt habe.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort in diesem Gesprächsblock. Alexander, ja, ich werde demnächst sicherlich auch mal hier erscheinen, aber nicht als Moderator einer Sendung, sondern ganz privat als Konsument in Anführungsstrichen eines schönen Stücks. Ja, vielen Dank und vielleicht machen wir auch mal eine ganze Sendung.
Ja, würde mich total freuen.
Okay, dann vielen Dank erstmal.
Danke auch.
Big surprise on a so-called ride. No one knows quite where they're going. No one knows where the wind is blowing. Everyone's in big surprise. Boats come and boats go, everyone's going for a ride.
Sie hören nach wie vor das Westend-Radio. Der zweite Interviewgast dieser Sendung ist Karl-Heinz Wenzel. Der Theatermacher hat 1990 das Jugendtheaterprojekt Best, Bremens erstes schulübergreifendes Theater, ins Leben gerufen und auch bis dato geleitet. Die Best-Produktion im Jahre 2014 trug den Titel Zielsicher, Zielsucher. Die mitwirkenden Jugendlichen beschäftigten sich in diesem Stück mit der Frage, wohin führt mich mein Weg und welches Ziel verfolge ich dabei eigentlich? Für Karl-Heinz Wenzel war das seine letzte Theaterproduktion mit Best. Aus diesem Anlass wird er hier heute eine Rückschau halten über fast 2,5 Jahrzehnte Jugendarbeit mit Best. Ich darf nun Karl-Heinz Wenzel hier zum Gespräch begrüßen. Erstmal schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Windy.
Ja, Karl-Heinz, vielleicht stellt sich ja im Laufe dieses Gesprächs die Frage, wohin dich dein Weg noch führen wird. Ich beginne aber erstmal mit einer anderen Frage. Hättest du 1990 gedacht, als du Best gegründet hast bzw. entwickelt hast, dass daraus dann 24 Jahre werden?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Ich hatte, nachdem ich nicht mehr in der Schule war und kein Schultheater mehr machen konnte, habe ich beschlossen, eine außerschulische Jugendtheatergruppe zu gründen. Und das erste Stück war im klassischen Sinne in gewisser Weise zwar eine Eigenproduktion, aber mit zwei Hauptrollen. Das nannte sich Die Angst der Pampelmuse vor der Entkernung, ein bisschen an Romeo und Julia angelehnt, und fand statt auf dem Schulhof in der Ronzelenstraße, weil ich keinen anderen Platz gefunden hatte. Das heißt eine Freilichtaufführung. Und da, die war noch ganz klassisch, wie gesagt, zwei Hauptrollen und viele Nebenrollen. Und ich war ganz begeistert von mir, von der Arbeit, und es war wunderbar. Und es hat auch nicht geregnet während der Aufführung. Und als die Aufführung zu Ende war, ich alle nochmal fragte, dann, Leute, wie hat's euch denn gefallen? Sagten alle, ja, toll, 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 toll. Bis ein junges Mädchen, die so ein bisschen knickerig guckte und dann sagte, ja, weißt du, ich habe jetzt 1,5 Jahre mitgemacht. So lange hatte das gedauert, weil es mein erster Versuch war. Und ich habe dann am Schluss eine Krankenschwester und eine pantomimische Bank gespielt. Und das fand sie dann ein bisschen wenig. Und bevor ich dann anfangen wollte, ihr zu erklären, dass also auch solche Nebenrollen ganz wichtig waren, dachte ich aber, Mensch, das Mädel hat recht. Es ist völlig unangemessen, 1,5 Jahre an einer Theatergruppe mitzuarbeiten und dann mit so Mini-Geschichten abgespeist zu werden. Das war sozusagen die Geburtsstunde der Überlegung zu dem späteren Best-Konzept. Parallel dazu kam ein Stück von Peter Handke, Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, in dem er einfach einen italienischen Marktplatz zeigte, auf den einfach Menschen hin und her gingen, den Marktplatz überquerten und die Zuschauer nichts sahen als viele kleine Geschichtsschnipsel von den Figuren. Kein Zusammenhang, der Zusammenhang war der Ort. Und es kamen viele, jemand suchte was, hatte was verloren, eine Braut suchte ihren Bräutigam. Also lauter Geschichten, kleine Geschichten, Alltagsgeschichten. Und da dachte ich, Mensch, das ist es. Es gibt keine Hauptrollen hier, es gibt lauter Hauptrollen. Jeder, der über die Bühne geht, ist seine Hauptrollen, erzählt seine Geschichte und ist sie nur so kurz. Da dachte ich, das ist es. Und dann haben wir mit meinem Freund Jochen Schmidtmeier, der damals mitgemacht hat, zusammengesetzt und wir haben überlegt und haben wir gesagt, so, wir überlegen uns jetzt was. Keine Hauptrollen, okay. Lauter oder nur Hauptrollen, wenn du so willst. Wir haben eine Stunde, setzen wir mal, weil je länger ist Jugendtheater meist ein bisschen schwierig danach. Gibt auch Leute, die können das, aber okay, sagen wir eine Stunde, 60 Minuten. Wir hatten 16 Teilnehmer und haben einfach ganz schlicht 60 Minuten durch 16 geteilt. Das waren 3, so und so viele Minuten. Und dann haben wir gesagt, wir hatten das Thema Warten. Und denn jeder kann jetzt zum Thema Warten, das war das nächste, aus seiner Biografie mal heraussuchen, was habe ich für Erlebnisse, Erfahrungen mit Warten gemacht in meinem Leben. Und dazu kann man 1 bis 3 Szenen entwickeln, aber nicht mehr insgesamt als 3 Minuten und irgendwas. Und so entstand also das erste Stück. Wir hatten im Lagerhauscafé den Hinterhof gemietet und haben dann unsere 16 Darsteller und Darstellerinnen dort auftreten lassen zu einer ungefähr einstündigen Aufführung zum Thema Warten. Und jeder und jede von ihnen zeigte und präsentierte im Verlauf dieser Stunde seine, ihre Erlebnisbandbreite zum Thema Warten. Alle hatten eine Hauptrolle. Das war sozusagen der Entstehungsimpuls für das spätere Best-Konzept, was sich seitdem immer wieder wiederholt, respektive abgewandelt, verändert, ergänzt habe und so weiter. Aber das war die Geburtsstunde.
Und so hat sich eben das spezielle Best-Konzept so weiterentwickelt.
Das hat sich dann weiterentwickelt, und wenn man das mal so zusammenfassen will, es wird also dann grundsätzlich keine literarischen Stücke gespielt. Es gibt also immer fragmentarische Lebenserfahrungen, die theatral bearbeitet werden. Das heißt also postdramatische Erzählstränge, mehrere Stränge laufen parallel, nicht ein Erzählstrang. Wir arbeiten, wie gesagt, thematisch, biografisch. Literarische Anleihen sind natürlich immer möglich dazu, ist ja klar. Wir haben auch nicht große Textmengen im Hinterkopf, sondern eher ein bildhaftes, körperorientiertes Theater. Dann also mehr im Bereich der Performance als im naturalistischen Bereich angesiedelt. Keine Haupt- und Nebenrollen, nochmal ganz, ganz wichtig. Und das Stück nicht länger meistens als 60 bis 70 Minuten. Das hat sich also bis heute auch durchgehalten. Und wir haben, dadurch, dass wir keinen Aufführungsort gefunden hatten am Anfang, die Not zur Tugend gemacht und immer an einem anderen Ort das Theaterstück entwickelt und aufgeführt. Das ist also in Kürze das Konzept bis heute geblieben.
Immer eine Frage, hast du das, ist ja sehr komplex, alles alleine gemacht?
Nein, ich sagte schon eben am Anfang, ich hatte angefangen mit meinem Freund Jochen Schmidtmeier, der die Regieassistenz gemacht hat, respektive als Co-Teamer mitgearbeitet. Und so hat sich das ebenfalls auch durch die ganze letzten 24 Jahre gezogen. Es gab immer ein oder zwei Mitarbeiter. Das waren später zum Teil auch Studenten der Theaterpädagogik oder auch ausgebildete Theaterpädagogen, Pädagoginnen. Und so ist das bis zum letzten Stück geblieben. Die sind aus Ottersberg zum Beispiel gekommen, zwei junge Leute. Und die dann ihr Praktikum da gemacht haben. So, über ein Dreivierteljahr. Das ist ja auch eine lange Geschichte. Und das, so dass ich also nie ganz alleine gemacht habe. Das ist wirklich auch mal wichtig, gesagt zu werden.
Mhm. Ist Best eigentlich immer das einzige Theaterkonzept in dieser Art in Bremen gewesen?
Also in der Form, ich glaube ich, ja, meines Wissens. Es gibt natürlich immer wieder Gruppen, auch für die jungen Akteure, die an einem anderen Ort spielen. Dann gibt es Gruppen natürlich, die biografische Geschichten einbauen, ja. Aber sagen wir, die Komplexität von dem, was ich eben aufgezählt habe, und die Kontinuität der Arbeit und die Länge der Arbeit. Wir arbeiten immer 9 Monate. Das ist der berühmte, sagen wir leicht ironisch, Geburtsprozess, Schwangerschaft und Geburt. In der Form gibt es das nicht in Bremen.
Gibt es das auch in anderen Städten? Gibt es auch Nachahmer?
Nein, Nachahmer kann man natürlich nicht sagen. Aber es gibt ähnlich wie für Bremen, natürlich sind die einzelnen Ingredienzien, die ich aufgezählt habe, sind überhaupt nichts Revolutionäres, sind bekannt. Und es gibt viele Theatergruppen in Deutschland natürlich, die mit Einzelaspekten arbeiten. Aber nochmal, in diese Komplexität, so wie ich sie eben für Best aufgezählt habe, und die Dauer der Arbeit, die Kontinuität der Arbeit, jetzt 24 Jahre, das ist mir nicht bewusst. Einzelne Dinge immer wieder, selbstverständlich. Aber so das alles zusammen, nein.
Mhm. Ja, ist dir noch bewusst eine Aufführung, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Naja, mir ist natürlich die erste Aufführung zum Thema Warten, also Auszeit, ist mir deswegen natürlich besonders im Bewusstsein noch, weil das der erste Versuch war, sowas zu machen. Das hatten wir vorher auch noch nicht gemacht, hatte ich ja schon erwähnt. Wir hatten auch mal gedacht, zu einem Theaterstück gehören Hauptrollen und Nebenrollen. Nein, haben wir festgestellt. So. Das ja, ansonsten habe ich alle Aufführungen präsent und denke mit großer Freude an jede Aufführung zurück, so unterschiedlich sie auch waren, so spektakulär oder so enorm, was den Aufbau anbelangte, oder so klein und intensiv, wie sie waren. Nein, aber keine, wo ich sage, das ist, da denke ich besonders gern dran. Also bis so auch die letzte nochmal, wenn ich die Revue passieren lasse, alle, dann sind alle für mich gleich und nicht alle gleich gut, aber alle gleich. Und ich gucke sie gerne in meinem Kopf nochmal wieder an.
Bestehen dann immer noch Kontakte zu einigen Mitwirkungen von Best?
Ja, das ist das Schöne. Also wir haben natürlich durch die lange Arbeitszeit, die wir haben, diese 9 Monate, entsteht natürlich ein sehr vertrautes Verhältnis zwischen innerhalb der Gruppe natürlich, als auch zwischen der Gruppe und mir. Und es ist nicht aus jeder Gruppe, aber aus doch diversen Gruppen gibt es immer 1, 2 bis 3 Jugendliche, die wo der Kontakt erhalten bleibt, bis heute. Mhm. Gerade jetzt hat mich wieder vor 2, 3 Tagen eine junge Frau angerufen, die hat gehört, dass Best aufhört, und hat gesagt, ach, wollen wir mal ein Treffen machen, alle zusammen und so weiter. So, also der Kontakt ist doch immer wieder da, aber eben im Einzelnen. Mhm. Das ist sehr schön.
Hat auch jemand vielleicht den Sprung ins Theater geschafft oder gemacht?
Ja, haben verschiedene Leute gemacht. Ich möchte jetzt im Einzelnen gar nicht aufzählen. Gott sei Dank, sage ich mal jetzt, nicht so viele, weil das war nie Ziel. dieser Arbeit, sondern diese Arbeit diente dazu, dass man sozusagen über die theatralen, über die ästhetischen Mittel, wir wollten die Jugendlichen ja in ästhetische Prozesse verwickeln, über diese ästhetischen Gestaltungsformen die Jugendlichen ihr Leben erzählen oder Ausschnitte aus ihrem Leben erzählen. Und dass die Geschichte sozusagen, die sie haben, aus sich heraus vor sich hinstellen und dann theatral bearbeiten und dass sie allgemeingültiger wird dadurch. Aber nicht, dass man damit eine Karriere fürs Theater initiiert. Das war nie der Fall. Aber so einige haben es trotzdem gemacht und machen es gerne immer noch und erfolgreich.
Mhm. Ja, Stichwort Arbeit, Probenarbeit. Ihr habt eine Musik, die habt ihr immer als Aufwärmstück genommen, kann man das sagen?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Das erste Mal, da war eine tschechische Gruppe, die hieß Jablkon, heißt glaube ich das Äpfelchen. Und da ist es eine Nummer davon, den Titel weiß ich gar nicht genau, weil der sehr kompliziert auszusprechen ist. Diese Nummer haben wir seitdem, das ist glaube ich jetzt 15 Jahre her oder noch länger, immer als Aufwärmmusik benutzt. Und wenn alte Bestler beispielsweise zu Proben kommen und sie hören diese Musik, die ziehen sofort ihre Straßenschuhe aus und machen mit, weil sie das so in Erinnerung haben, der Körper auch bei ihnen, das macht unheimlich Spaß.
Ja, dann wollen wir das mal zusammen hören. Sie hören nach wie vor das Westendradio und hier im Gespräch der Theatermacher Karl-Heinz Wenzel. Ja, Karl-Heinz, du legst ja schon besonderen Wert auf den Unterschied zwischen Theaterpädagogen und Theatermacher.
Ja, das gibt dafür zwei Gründe. Der erste Grund ist ganz einfach, ich bin kein Theaterpädagoge. Ein Theaterpädagoge macht eine Ausbildung an einer Fachhochschule, an einer Hochschule für Theaterpädagogik. Das habe ich nie gemacht. Das heißt, ich kann mich damit, will mich auch nicht damit schmücken mit einer falschen Bezeichnung. Theatermacher ist für mich, das kommt jetzt, kommen wir an das Inhaltliche mehr ran, Theatermacher ist für mich ein neutraler Begriff. Ich mache Theater mit den Jugendlichen und sie machen mit mir Theater. Und da habe ich von den holländischen Kollegen sehr viel gelernt, die sich auch nur als Theatermakers bezeichnen. Und der Pädagogikbegriff ist eigentlich ein typisch deutscher, den findet man in den also Nachbarländern so gar nicht für Menschen, die Theater machen mit Laien, mit Amateuren, mit Jugendlichen, Senioren, was auch immer. Und es gab mal dann eine Frage also an einen Holländer, der gefragt wurde von einem deutschen Theaterpädagogen, ja, aber du machst doch mit Jugendlichen Theater, da musst du dich doch auch pädagogisch um sie kümmern und so weiter, wenn die ein Problem haben und so. Und der sagte ganz entrüstet, also Entschuldigung, wenn ich mit Jugendlichen Theater mache, kümmere ich mich doch selbstverständlich um sie. Das ist doch völlig klar. Aber ich behandle sie doch nicht pädagogisch, sondern ich kümmere mich menschlich um sie in der Arbeit. Und das ist für mich so, das kann ich so voll unterschreiben, weil ich sage, Pädagogik hat für mich immer etwas Behandelndes, etwas Systematisches, Methodisches. Das habe ich gelernt, ich weiß, wie ich reagieren soll und so weiter. Und das ist nicht mein Ding und halte ich auch nicht für glücklich. Ich jetzt, kann jemand anders denken. Ich mache mit ihnen Theater, haben sie menschliche, psychische, was soziale Probleme. Natürlich muss ich mich damit kümmern, darum kümmern. Das tue ich auch. Habe ich immer getan und tue ich. Und taste mich auch vorsichtig immer ran, was können wir zeigen beispielsweise von der Biografie. Das ist auch ganz klar, manche Dinge sind zu nah, die macht man natürlich dann nicht. Aber dazu brauche ich nicht Pädagogik studiert haben, sondern das sehe ich, das merke ich, hoffe ich. Mhm. Hoffe es immer gesehen zu haben. So, das ist der Hintergrund, weswegen ich mich ungern als Theaterpädagogen bezeichnen lasse, sondern einfach schlicht Theatermacher.
Mhm. Und als du nun 1990 angefangen hast mit Best, da gab es ja weder Facebook, kein Twitter, kein Smartphone, kein digitales Suchtverhalten. Gibt es jetzt irgendwie Unterschiede zu erkennen in diesen 24 Jahren mit den Jugendlichen?
Ja, ein Unterschied ist ganz einfach, als ich angefangen habe, da haben wir uns telefonisch verabredet immer. Dann kamen die E-Mails, dann hieß es dann, ja, wir haben alle E-Mail, dann schick uns doch eine Mail, dann ist das einfacher. Dann habe ich über Mails bestimmte Vereinbarungen geschickt. Jetzt läuft das über Facebook, verabreden die sich über Facebook. Das habe ich aber nicht mehr aufgenommen. Ich habe tapfer wieder telefoniert. Das ist also ein Unterschied, der natürlich sich ergeben hat, weil die Jugendlichen laufen dann über Facebook und sagen, ich guck mal eben, wo der ist und so. Und dann haben sie da, und das habe ich nicht mehr gemacht, nur genutzt über andere. Das ist aber ein technischer Unterschied. Ansonsten habe ich festgestellt, in allen bis heute, von 1992 und 90 bis heute, es lassen sich die Jugendlichen heute genau noch so begeistern für diese Theaterarbeit wie vor 24 Jahren. Sie haben noch genau die gleichen Probleme. Die Probleme ändern sich ja nicht, dass ich jetzt auf Facebook kommuniziere, wenn ich Angst habe vor der Zukunft, wenn ich mich falsch verliebt oder verliebt habe und kriege keine Reaktion, wenn ich Probleme mit dem Elternhaus habe, mit der Berufsfindung, mit dem Erwachsenwerden. Das sind die gleichen Probleme wie vor 25 Jahren, ist doch völlig klar. Sie werden dadurch, dass ich über Medien gehe, gehen sie nicht weg. Und in dem Moment, wo es mir gelungen ist, sie für die Theaterarbeit zu begeistern, und manche konnte nie alle begeistern, sind auch Leute, die haben gesagt, nö, das ist nicht meins und so, ist okay. Aber die dabei geblieben sind, und die Zahl schwankte nach wie vor zwischen 11, das war jetzt die Zahl der letzten, beim letzten Stück, und 18, dazwischen schwankte das immer. Und die Reaktion, sobald sie dann mal nochmal sich haben begeistern lassen, war die gleiche Verhalten wie immer.
Mhm. Karl-Heinz, wenn du jetzt so zurückschaust, was waren für dich jetzt ganz besondere Momente in deiner Arbeit mit den Jugendlichen?
Da es gab der eine Punkt war immer der, wenn ich gemerkt habe, dass, ich sage es mal etwas vereinfacht, schüchterne Jugendliche angefangen haben aufzublühen. Wenn ich dann am Anfang ein 15-jähriges, 16-jähriges Mädchen da habe, die sich die Pulloverärmel über die Hände zieht und sagt, ja, ich möchte gerne Theater machen. Und ich dachte, oje, so, dann schauen wir mal. Und die am Ende, und ich ihr geholfen habe noch, und am Ende, die plötzlich zu mir sagt, du brauchst mir das nicht mehr zu sagen, ich weiß das, ich mache das jetzt. Dachte ich, holla, toll. Also wenn sie aufgeblüht sind, wenn sie Selbstbewusstsein gekriegt haben und in die Szene gehen, in den Raum gehen, sagen, ich mache das jetzt. Das war für mich immer begeisternd. Und das Zweite ist, das ist dann bei jeder Aufführung auch immer das Gleiche gewesen. Es gibt natürlich sehr viel inszenatorische Arbeit die ganze Zeit. Und in dem Maße, wie wir uns der Aufführung nähern, ist immer wieder etwas passiert, dass die Jugendlichen immer mehr Verantwortung selbst übernommen haben für die Abläufe und für ihre Präsentationsart und Weise, sodass ich immer weiter rausgerutscht bin aus der Verantwortlichkeit und bis zur Aufführung, wo sie dann einfach auf der Bühne oder im Raum sind und da kann ich auch nichts mehr machen. Da müssen sie selbst die Verantwortung übernehmen. Und dieser Moment, wo ich merke, wo dann auch heißt, jetzt ist ja gut, jetzt reden wir nicht mehr so viel, jetzt lass uns mal machen, das fand ich immer unglaublich toll, weil ich gemerkt habe, jetzt haben sie das für sich adaptiert und es ist ihre Sache geworden. Und das hat mich immer sehr begeistert, jedes Mal, bis zum Schluss.
Also hattest du auch immer bei den Premieren und bei den Aufführungen einen Genuss dabei?
Ja, eine Distanz, weil ich gar nicht mehr eingreifen konnte und durfte. Und eine große Begeisterung, wie ich gesehen habe, wie selbstständig und selbstverständlich sie Dinge gemacht haben, die sie Monate vorher noch in Sand gesetzt haben, hätten, was auch immer. Das war toll, immer toll.
Wir hatten ja gerade eben ein Musikstück gehört zum Aufwärmen. Für die Aufführung selber gab es auch immer viel Musik. War wichtig in deinem Konzept. Wer hat das ausgesucht?
Na, die Musik ist ja so, siehst du, wie zum Beispiel die Jabbelkorn-Musik, die wir eben gehört haben. Es ging mir ja nie darum, irgendwelche Mainstream-Musik zu verwenden. Und so ein bisschen ist das, wenn du sagst, zu den Jugendlichen sucht mal Musik, dann kommen eher bekannte Dinge, die sie halt hören im Radio-Dings. Das ist denn für mich nie so richtig passend gewesen. Ich habe immer wieder gesagt, bringt doch mal Musik mit, wer hat was dafür und dergleichen. Der größte Teil der Musiknummern, muss ich zugeben oder gebe ich gerne zu, auch stammt von mir, weil ich habe mich wirklich auf die Suche im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte gemacht, sagen wir mal, schräge, ungewöhnliche Musik zu suchen. So wie diese Jabbelkorn-Geschichte. Die hörst du nie irgendwo im Radio, sondern das war ein Konzert von einer Gruppe und dann war das hier erledigt in Bremen. So, also das sind Musiknummern, wo ich mich reingefühlt habe und gesucht habe und häufig dann gesagt habe, hört euch die mal an, ob euch die Musik was sagt. Es gab Musiknummern, die haben die Jugendlichen gar nichts gesagt, auch nach längeren Versuchen, dann war das erledigt. Aber sehr, sehr viele, oder die haben sie dann sehr gerne übernommen und das ist für mich einfach auch ein Lernprozess. Dann könnte man jetzt sagen, naja, das ist ja nicht die Musik der Jugendlichen. Was heißt das denn? Ich lerne im Laufe meines Lebens neue Musik kennen. Und ich habe mich in der Verantwortung auch gesehen, ihnen diese anzutragen. Als einer von vielen im Leben vielleicht. Und wenn sie die annehmen, schön, haben sie für sich was dazugelernt. Wenn nicht, hat es nicht gepasst. Ganz einfach. Ich habe noch nie eine Musik aufdäubeln können, nach dem Motto, macht ihr jetzt, weil ich die toll finde. Nein. Der Versuch, und damit erweitern sie ihr Musikrepertoire, dann wird es zu ihrer Musik. Ab dem Moment. So wie diese Jabbelkorn-Musik oder auch wie klassische Musikteile oder auch das Stück, was Sie am Ende noch hören werden von Philipp Glass. Also das sind dann Dinge, die Sie so nicht kennen, aber die Sie, wenn es passt für Sie, in dem Moment dazu begeistert aufnehmen. Und dann ist es Ihre Musik. Ganz einfach.
Mhm. Der Titel der letzten Bestproduktion hieß ja Zielsicher, Zielsucher und hat sich damit befasst, wohin mich mein Weg führt und welches Ziel verfolge ich dabei eigentlich. War das auch dein Thema im vergangenen Jahr?
Naja, bewusst so nicht. Es hat sich so im Nachhinein herausgestellt, dass es natürlich passte zu zu mir selber, wie auch übrigens alle Themen, die wir bearbeitet haben, immer auch die ich auch zu meinen Themen gemacht habe, selbstverständlich, und meine Erfahrung mit eingebracht habe. Auch da habe ich sie nicht behandelt, pädagogisch, nach dem Motto, ist es wichtig, dass ihr jetzt was über Abschied nehmen lernt, weil das ist wichtig im Leben. Nein, 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 das waren auch immer Themen. Und hier hat es sich dann so ergeben, dass die im Nachhinein jetzt, dass es aber punktgenau eine Landung war für mich, wie man so mit dem Ziel, wie man dann aus dem Navigationsgerät hört, nach 200 Meter links, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und ich dachte, jo, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe es gesucht, ich habe es gefunden, das ist mein Ziel, damit höre ich auf. Und es sind zusammen, mit dieser ganzen Arbeit sind dann zusammengelaufen eigentlich aus meiner eigenen Biografie meine Profi-Theatererfahrung und meine, jetzt sage ich es trotzdem mal, meine pädagogischen Schulerfahrungen oder der Kontakt zu Jugendlichen. Diese beiden Bereiche sind in dem Theater best zusammengelaufen und mit diesem letzten Stück genau auf den Punkt zu Ende gebracht worden. Und deswegen habe ich unter anderem auch gedacht, passt haargenau, hier ist Schluss.
Da steckt da aber sehr viel Herzblut drin. Und wie sieht es denn aus, dieser Schritt, mit etwas aufzuhören, was über einen so langen Zeitraum zu dir gehört hat?
ich kann eigentlich, wenn ich etwas wirklich intensiv tue, muss ich Herzblut reingeben, sonst ist es langweilig. Sonst geht's nicht, sonst bringt's nichts. Und es war unter anderem auch bei jeder Bestaufführung, ich auch von allen, für mir natürlich zuvörderst, erwartet habe, Energie, Kraft, Herzblut reinzugeben in die Arbeit. Und dann haben auch mal wohlmeinende Menschen mal gefragt, ist das denn nicht zu sehr, wenn du die emotional so bindest und so einbindest in diese Arbeit, wenn die nach einem Jahr aufhören oder nach zwei, dann fallen die in ein Loch. Und ich immer so gesagt habe, nein, ja und nein. Einmal, wenn ich etwas nicht mit Herzblut und Energie tue, sollte ich es lassen. Meine absolute Meinung. Das zweite ist, wenn ich es mit Herzblut tue und mich wirklich in eine, zum Beispiel hier in eine Gruppe begebe, die sich mag, die sich vertraut, die arbeitet und nächtelang probt und dergleichen und sich wohlfühlt miteinander, das muss mit Herzblut und das muss schön sein und das muss gut sein. Und wenn ich das aufhöre, natürlich ist dann Trauer da, erstmal, ist dann Alleinsein da. Aber Entschuldigung, ist doch schöner, ich nehme Abschied von etwas, was toll war, ob das ein Jahr, zwei Jahre oder 24 Jahre sind, anstatt dass ich auf 24 Jahre von Ödnis, Langeweile und naja gut, das zu Ende ist, zurückblicke. Und diese kleine Trauer, die immer da war, dieses Loch immer danach, und das finde ich für viel, halte ich für viel schöner und viel stimmiger fürs Leben, anstatt mich in dieser flachen Grauzone bewegen, nur nicht zu sehr engagieren, weil es könnte ja wehtun, wenn es aufhört. Nein, dann tut's weh. Aber es ist ja nur Gottes Willen doch nicht so, dass er das jetzt keiner mehr weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, nur weil er ja aber Best mitgemacht hat. Das ist ja nicht der Fall. Für mich ist es ein bisschen anders. Natürlich, es sind 24 Jahre, ist der größte Teil meines Berufslebens. Aber auch da habe ich das Gefühl, ich habe das etwas erreicht, was ich mir langsam erarbeitet habe, mit viel Aufwand, Energie und Kraft dergleichen. Und höre jetzt auf, weil ich das Gefühl habe, es ist gut. Und mit Trauer natürlich, aber mit Wehmut natürlich, aber auch mit einem Glücksgefühl, dass ich diese 24 Jahre das machen durfte mit den vielen jungen Leuten, die sich mir anvertraut haben, mit denen wir gearbeitet haben und uns gegenseitig auch motiviert haben. Ich habe ganz viel Kraft von denen bezogen, sie von mir. Das war also ein ständiges Geben und Nehmen. Und wir haben für mich jetzt in einem Punkt aufgehört, ein guter Punkt. Die Aufführung, die letzte, zielsicher Zielsuche, nicht nur vom Thema, Schlusspunkt, einer Entwicklung, sondern auch von der Form der Darstellung. Du hast es gesehen, ich bin ganz nach wie vor sehr angetan von der Aufführung. Nach dem Motto, damit kann man aufhören, mit dieser Aufführung. Besser jetzt so, dass jemand sagt, ach schade, Karl-Heinz, anstatt dass jemand sagt, hat ihm noch keiner gesagt, dass er aufhören soll, ne? So, und das Zweite war in diesem Jahr, da kam dazu, da sind wir bei dem Punkt eigentlich mit dem Aufhören schon, die Vernissage bzw. die Ausstellung von Stefan Skiba, der 4 Jahre lang kostenlos Proben fotografiert hat und daraus eine künstlerische Ausstellung gemacht hat mit Bildern, nicht Fotos, sondern mit bearbeiteten Fotos, die zu Bildern wurden, die ich ganz großartig und gelungen fand und mich also sehr geehrt fühle, dass dieser Mann seine Lebenszeit und seine Profession dem gewidmet hat, was ich mache, was wir machen und das zu diesem Abschluss bringt. Und das war in der Tat ein Geschenk, so habe ich es empfunden. Und da dachte ich, da kam ich denn drauf, das ist, was passt. Also höher komme ich, kann ich das gar nicht an dich wollen, als diese Ehrung, diese Würdigung. Dazu kommt, dass ich glücklicherweise anfangen durfte, jetzt wieder ein Privatleben zu entwickeln, was ich jahrzehntelang nicht hatte. Ich habe eine Lebensgefährtin gefunden und bin da sehr glücklich drüber. Und habe jetzt die Zeit, mich auch zu widmen. Und das macht mich unglaublich glücklich. Und das überwiegt die leichte Wehmut und Traurigkeit, die noch da war. Weil ich gucke gerne auf etwas zurück, was erfolgreich gelaufen ist und widme jetzt dem menschlichen, emotionalen, eine Beziehung mit einem Menschen aufbauen zu können. So, und das ist schön.
Karl-Heinz, ich danke dir erstmal und wir kommen jetzt zum Schluss. Es gibt noch einen Schlussakkord, ein Musikstück. Möchtest du das ansagen?
Das ist eine Nummer aus Einstein on the Beach. Und das war die Schlussmusik bei dem letzten Stück. Die, also auch wieder jetzt, wessen Musik ist das eigentlich, nicht die Musik der Jugendlichen waren, als ich ihnen die angeboten hatte. Ich sagte, lasst mal hören am Ende, hört mal zu. Aber ich dachte, die kamen alle zurück und sagten, boah, da haben wir alle Gänsehaut gekriegt, das ist so schön, das lass uns nur machen. So, das meine ich mit mit Musik übernehmen in den eigenen, in das eigene Repertoire. Und das ist also jetzt diese Schlussnummer, mit der das Stück aufgehört hat und mit der meine Bestzeit aufgehört hat und mit der unser Interview jetzt aufhört.
Karl-Heinz, ich danke dir für diese Begegnung, die wir hatten, und wir hören jetzt die Musik.
Dankeschön, Wendy.
Could get some gasoline short as well. Could get some wind for the sailboat. It could get those quarters. Could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline short as well. These are the days, my friends. These are the days, my friends. Could get some wind for the sailboat. It could get those quarters. Could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. Could get some gasoline short as well. These are the days, my friends. And these are the days, my friends. Could it get some wind for the sand from the sailboat? We could those borders. Get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. We could get some gasoline short as well. These are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get the wind for the sailboat? We could get those 4 days. Get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. We could get some gasoline short as well. These are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat? We could get those 4 days. Get the railroad for these workers. Could be a balloon. Could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. Could get some gasoline short as well. These are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat? It could get those 4 days. Could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline short as well. All these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat? And would it get some wind for those sails? Could get those 4 days. We could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. Could get some gasoline short as well. All these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat? And it could get those 4 days. We could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. We could get some gasoline short as well. All these are the days, my friends. And these are the.
Ja, das waren hier wunderbare Schlussakkorde für die heutige Sendung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das war eine Sendung von und mit Wendy Jacob. Und was bin ich eigentlich? Das kann ich jetzt auch genau gar nicht sagen. Ich darf Sie aber noch auf ein paar Sachen hinweisen, nämlich hier die Westend eigenen Veranstaltungen, beziehungsweise eine Produktion, ein Chorkonzert am Samstag, den 28. Ein Vokalensemble, die Koryphäen treten hier auf, beziehungsweise die Koryphäen Wissenrad. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Samstag, der 28. hier in der Kulturwerkstatt Westend. Und das nächste New News Konzert können Sie am Donnerstag, den 5. März hören. Und zwar in ungewöhnlicher Besetzung, Akkordeon, Saxophon, Kontrabass und Schlagzeug. Und da werden traditionelle Stücke aus Südosteuropa gespielt von Sanne Mörike, Peter Dahm, Ralf Stahn, ja, bekannt von Glasgow. Aber das Ganze nennt sich Tulipane und dabei ist noch der Guy oder Gui Shalom Schlagzeug und Perkussion. Ja, Sie können aber auch am 5. März hier wieder einschalten, das nächste Westend-Radio. Und dann ist hier zu Gast Carola Jansen vom Statistischen Landesamt. Und das kann nur bedeuten, dass wir mal hier ein wenig beleuchten, warum in anderen Ländern vielleicht die Menschen auf die Straße gehen, um zu wählen und um Leib und Leben fürchten müssen. In Deutschland ist das anders herum oder ist das nicht so. Hier müssen wir wirklich gucken und suchen, wer zählt denn die Wahl aus. Ja, es geht dann um die nächste Wahl, die am 10. Mai hier in Bremen stattfindet. Gut, aber ich habe hier noch ein kleines Musikstückchen aufliegen und ja, das erinnert mich doch an die oder an einige Bestaufführungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch dieses Stück in eine solche Aufführung gepasst hätte. Hier kommen jetzt noch Klänge von Anu Abraham. Ja, viel Spaß damit und wie gesagt, vielleicht hören wir uns dann in 2 Wochen wieder. Nächsten oder übernächsten Donnerstag von 20.08 Uhr bis 21 Uhr hier im Radio Weser TV, das Westend Radio. Ja, und jetzt hier dem Anlass entsprechend noch ein paar schöne, ja, melancholische Klänge hier von Anu Abraham.
Thank you.